Ratschläge für Gemeindebauarbeiter. Ich habe mich gefragt, bei welchen Ratschlägen ich beginnen soll. Ich habe so viele auf dem Herzen. Und im Blick auf Gemeindebau habe ich, ich weiß nicht, wie viele Seminare in vielen Gemeinden unterschiedlicher Couleur gehalten. Und mir ist dieses Thema seit Jahren ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte heute bei den Ratschlägen etwas über bewährte Strukturen und Arbeitsformen für den Gemeindeaufbau sagen, einiges aus der Praxis mitberichten, möchte aber einige wesentliche Dinge vorwegschicken. Wenn wir von Strukturen und Arbeitsformen reden, dann dürfen wir geistliche Voraussetzungen nie aus dem Blick verlieren. Und deswegen lassen Sie mich am Anfang erst etwas über geistliche Voraussetzungen für den Gemeindeaufbau sagen. Wenn es einen gesunden Gemeindeaufbau geben soll, dann müssen wir persönlich in aller Arbeit getragen sein von einer klaren biblischen Erkenntnis, was Gemeinde ist und was Gemeinde nicht ist und wie man Christ wird und wie man nicht Christ wird. Sonst wackelt alles. Das heißt, die ekklesiologischen Fragen müssen einer eindeutigen Klärung zugeführt werden. Es gibt einen Pluralismus der Meinungen, was Gemeinde ist. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich heute Nachmittag ein paar Dinge ein wenig pointiert sage und vielleicht auch ein bisschen angriffig sage, mich damit selber auch angriffig mache, aber Sie dürfen gerne alles korrigieren, das ist für mich kein Problem, Sie dürfen das nachher tun. Wenn ein landeskirchlicher Pfarrer auf der Kanzel steht und sagt, liebe Gemeinde, dann bin ich der tiefsten Überzeugung, dass er keinen biblischen Gemeindebegriff verwendet. Entschuldigen Sie, dass ich das so offen sage. Aber dafür stehe ich ein, aufgrund der biblischen Erkenntnis, was Gemeinde ist. Der biblische Gemeindebegriff Ekklesia, wenn man ihn in der griechischen Grundsprache auseinandernimmt, ist er aus einer Präposition und aus einer bestimmten Form eines Verbs, nämlich des Verbs kaleo oder kalein, je nachdem, welche Verbform man jetzt verwenden möchte, zusammengesetzt und heißt ganz schlicht herausgerufen. Herausgerufen aus einer Nicht-Christus-Beziehung in eine Christus-Beziehung hinein. Und das setzt die Predigt, das Hören des Evangeliums, die Antwort des Menschen durch Bekehrung und Wiedergeburt voraus. Und wenn ich nicht diese klare biblische Schau habe, werde ich diese Begriffe so verwaschen verwenden, dass die Leute im Prinzip nicht wissen, wovon man spricht. Mir ist klar, dass vielleicht nicht alle von uns das unterschreiben, was ich jetzt gesagt habe, aber ich sage es trotzdem, weil ich meine, dass es biblisch abgedeckt ist. Und dazu gesellen sich auch die Fragen von Taufe und Abendmahl, die mit zu den ekklesiologischen Grundfragen gehören, die sich aus der ersten Frage nach der Gemeindefrage ergeben. Ich kann die Aufarbeitung der Themen Taufe und Abendmahl anhand der Heiligen Schrift nicht umgehen, ich kann sie auch nicht übergehen, denn schon im Missionsbefehl ist die Tauffrage voll mit drin, mache zu Jüngern und taufe sie, und ich muss sie aufarbeiten. Ich muss sehen, dass Jesus seinen Jüngern das Abendmahl gegeben, befohlen hat und dass es auch in einem bestimmten Kontext stattfand, nämlich dass es nur Christusgläubige bekommen haben und dass die Apostel das auch so gehandhabt haben. Und wenn ich gesunden biblischen Gemeindeaufbau machen will, muss ich mir über diese Grundfragen wirklich Klarheit verschaffen. Meine tiefste Überzeugung, sonst geht es nicht. Sonst bauen wir etwas auf ein schwammiges Fundament und das läuft nicht. Zweite geistliche Voraussetzung. Aller biblische Gemeindeaufbau muss von einem absoluten Vertrauen in die Autorität und Macht des Wortes Gottes getragen sein. Die Heilige Schrift sagt nicht umsonst, dass das Wort Gottes der Same der Wiedergeburt ist. Oder dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Nicht wahr? Heiliger Geist hebt sich nie vom Wort Gottes ab. Der Heilige Geist hat uns das Wort Gottes gegeben und der Heilige Geist bleibt beim Wort Gottes stehen. Alles, was uns begegnet, muss am Wort Gottes geprüft werden, sonst geht's klar nach dieser alten griechischen Regel, Pantherein, alles fließt. Es muss klare Maßstäbe zur Beurteilung geben, das kann nur das Wort Gottes sein, auch für die Wirkungen des Geistes. Wenn wir nicht aus der Bindung an das Wort Gottes leben und handeln, verlieren wir uns früher oder später in lauter Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit. Aber wenn ich das so sage, dann möchte ich nicht einer toten Orthodoxie das Wort reden. Es kann alles todrichtig sein, ohne dass es mit Leben gefüllt ist. Und hier meine ich, müssen Dinge zusammenkommen, Lehre und Leben. Wenn ich richtige Lehre habe, ohne dass die Lehre abgedeckt ist mit dem richtigen Leben, dass es nämlich eine Lebendigkeit des geistlichen Lebens gibt, dann wird das genauso mit der Zeit abgestandenes Wasser wie andere Dinge, die man jetzt vom Extrem her auch nennen könnte. Und wir wissen, dass man auf zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Man kann in der toten Orthodoxie landen und man kann andererseits in einer Spiritualität landen, die auch nicht mehr in der Bibel ihren Grund hat. Beides ist möglich. Um beides zusammen zu haben, in diesem ausgewogenen Verhältnis von Lehre und Leben, ist, glaube ich, das, was die Menschheit sucht und was auch die Verheißungen des Wortes, der Heiligen Schrift hat und des lebendigen Gottes. Drittens, aller Gemeindeaufbau muss getragen sein vom Vertrauen in die Macht des Gebetes. Das sind vielleicht sehr banale Sätze, die wir alle kennen, und da ist nicht ein neuer Buchstabe dabei, aber ich frage uns, wie die Erwartungen an Gott in unseren Gebeten wirklich sind. Ich frage uns wirklich, ob das mit Leben erfüllt ist, und ich frage mich selber und ich schließe mich selber voll mit ein. Ich frage nicht andere Leute, sondern ich frage uns gemeinsam. Welche Erwartungen haben wir an Gott? Trauen wir ihm wirklich alles zu oder nicht? Der Glaube, so hat einmal der Batak-Missionar Nommensen gesagt, ist am Anfang der Schlacht sich des Sieges gewiss. Und ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen wahren Glaubens, dass ich dem Gebet alles zutraue, auch alle Hindernisse zu überwinden. Dann viertens, vierte Voraussetzung, aller Gemeindeaufbau muss getragen sein von den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes und von den Gaben des Geistes und von der Frucht des Geistes. Vor den Gaben des Geistes steht sicher immer primär die Frucht des Geistes in der verschiedenartigen Ausprägung, wie sie uns im 5. Kapitel des Galaterbriefes geschildert wird, manchmal fälschlicherweise auch im Plural ausgedrückt, nämlich von den Früchten des Geistes, steht nicht da. Es steht ja Singular da, die Einzahl, die Frucht des Geistes ist. Und dann kommen die Dinge, die wir da in manchmal grafisch in einer Traube oder sonst wie darstellen, während von den Gaben des Geistes im Plural gesprochen wird, in dem Neuen Testament. Das heißt, die Frucht des Geistes in der unterschiedlichen Ausprägung wird von jedem Christen erwartet, in der Fülle. Da kann ich nicht sagen, meine Sache ist die Freundlichkeit nicht, nimm du die mal. Meine Sache ist die Geduld nicht, nimm du die mal. Bei den Gaben kann ich sagen, bei der Frucht darf ich es nicht sagen. Die Frucht ist mir zugesagt und zugedacht von Gott durch den Heiligen Geist. Und diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes brauchen wir, und nicht zuletzt von den Gaben des Geistes ist ja im 1. Korintherbrief die Rede, und mittendrin steht die sogenannte Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, dass wir erfüllt sind von einer echten Liebe zu unserem Herrn. Liebe zum Herrn, dass sie alles, alles überstrahlt. Und die können wir nicht selber machen, sondern im Römerbrief 5, Vers 5 wird ja gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn wir Liebe zum Herrn haben, um es mit einem Buchtitel zu sagen, dann wird er uns auch die Liebe zu den Verlorenen geben. Natürlich auch zu den anderen in der Gemeinde, aber auch diese glühende Retterliebe, von der Oswald Smith geschrieben hat, in seinem so sehr bekannten, in viele Sprachen übersetzten Buch von der glühenden Retterliebe zu den christusfernen Menschen. Wir werden niemals Menschen erreichen, wenn uns nicht diese Liebe zu Christus und zu den Verlorenen treibt, die vertikale und die horizontale Liebe treibt zu den Menschen und zu Christus. Erst dann wird der Funke überspringen. Fünfte Voraussetzung, bevor ich dann zu Prinzipien komme. Sie merken, dass ich nicht der Meinung bin, dass man Gemeindebau organisieren kann, sondern dass das tief, ganz tief durch geistliche Grundwahrheiten geht und dass das das Fundament sein muss und dass dann erst das andere kommt. Also jeglicher Gemeindeaufbau muss getragen sein von einer Lebensweise der Christen nach biblischen Maßstäben. Die Gebote Gottes müssen für uns als Gemeinde und vor allem für die Mitarbeiter verbindlich sein. Wir sprachen ja heute Morgen schon einiges an, im Blick auf Partnerschaft, Liebe, Ehe, Familie, Schule, Uni, Beruf, Freizeit und was wir alles jetzt noch anführen könnten. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dafür hätte ich jetzt unheimlich viele Beispiele und könnte das jetzt durch die Praxis belegen, dass Gott eine Gemeinde nur segnet, die auch biblische Gemeindezucht übt. Aber Sie merken schon, wenn ich dieses Wort gebrauche, setzt das schon wieder biblisches Gemeindeverständnis voraus. Ich kann keine Gemeindezucht üben ohne biblisches Gemeindeverständnis. Sie können zum Beispiel, entschuldigen Sie, dass ich das so freimütig sage, im Rahmen der Landeskirche biblische Gemeindezucht überhaupt nicht üben. Das geht nicht, weil ein biblisches Gemeindeverständnis nicht vorausgesetzt wird. Und Luthers Rede von einem Kirchlein in der Kirche oder Gemeinde in der Gemeinde hat sicher einen richtigen Ansatz. Er hat erkannt, das ist es nicht, was die Bibel unter Gemeinde versteht. Und da hat er zu einer anderen Struktur irgendwo Zuflucht gesucht und doch nicht richtig gefunden und hat dann geklagt, dass er die Leute dazu noch nicht habe. Aber was ich damit meine ist, wenn nicht mehr Böses in der Gemeinde böse genannt wird, und wenn nicht Buße getan wird, es nicht mehr ausgeschieden wird, dann haben wir schon längst verwirkt, uns noch Gemeinde nach dem Neuen Testament zu nennen. Denken Sie an dieses erwähnte Beispiel von heute Morgen, Matthäus Kapitel 18, wo Jesus sagt, sündigt jemand, ich sag mal, einige Handschriften sagen an dir, andere sagen es nicht, also es kann auch ganz allgemein gefasst werden, sündigt jemand, und jemand sieht es, dann geht zu ihm hin, unter vier Augen, versucht das zu bereinigen, dem anderen aus Liebe zur Buße zu verhelfen. Gelingt es nicht, nimm doch ein oder zwei zu dir. Ist jetzt nicht mein Thema, das weiter auszuführen, sonst müssten wir mehr Zeit haben. Also die Geschwätze über die Sünden der anderen in der Gemeinde sind nicht statthaft, sondern hier ist ein seelsorglicher Umgang damit gefragt. Und dann hört er die zwei oder drei nicht, sage es der Gemeinde. Das setzt wieder ein geistliches Verständnis von der Gemeinde voraus, mit diesen Dingen umzugehen. Hört er die Gemeinde nicht, dann halte ihn für einen Heiden und Zöllner. Und dann kommt ja auch dieser berühmte Satz, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und dann dieser schöne Satz hinterher, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, hier ist seelsorgliche Vollmacht von Christus übertragen worden. Und nehmen Sie heute die Praxis. Vom falschen Toleranzdenken aus und vom falschen Liebesverständnis aus, das heute in vielen Gemeinden herumgeistert, sagt man, man kann doch nicht so hart sein. Das ist die stereotype Wendung, die Sie heute an vielen Stellen hören können, dass einfach diese biblischen Sachverhänge disqualifiziert werden, indem man sagt, so hart und so genau kann man doch nicht sein. Kann man heute nicht mehr sein, wird ja manchmal dann noch ehrlicherweise hinzugefügt. Und an der Stelle gehen viele Gemeinden den Bach runter, so wie es mal Werner Harenberg im Spiegel geschrieben hat, wo alles gleich gültig wird, wird schließlich alles gleichgültig. Und das können Sie beobachten, wenn Sie einen obsttragenden Baum im Garten stehen haben und den nicht regelmäßig zurückschneiden, kann jeder beobachten, was passiert. Der treibt wilde Wasserreiser, die werden immer länger und das Obst, die Frucht wird immer kleiner. Und jede Gemeinde, die nicht Gemeindezucht übt, geht die Katzbach runter, würde man im Volksmund sagen. Und jede Gemeinde, die anfängt, das wieder zu praktizieren, wird Segen Gottes erleben bei einem Anfangsärger, den sie sich vermutlich einhandelt, wenn die Gemeinde das nicht gewohnt ist, dass es praktiziert wird. Paulus bringt dieselben Dinge ja auf den Punkt im 1. Korintherbrief beispielsweise, wo es um Unzuchtsfall, 1. Korinther Kapitel 5 geht, und er der Gemeinde sagt, dass sie darüber nicht traurig geworden ist und nicht eingegriffen hat, und was er gedenkt zu tun, wo es in 1. Korinther 6 um die Rechtshändel in der Gemeinde geht. Das sind ganz deutliche Beispiele, wie auch Paulus die Worte Jesu verstanden und praktiziert hat. Nehmen Sie das mal mit, ein hartes Gebiet. Ich bin in einer Gemeinde, zu einem relativ großen Gemeinde, ein ganzes Wochenende gewesen, um das jetzt mal an einem praktischen Beispiel zu verdeutlichen. War eine Gemeinde einer anderen Denomination, freikirchliche Gemeinde, und diese Gemeinde hatte seit Jahren keine Gemeindezucht mehr praktiziert. Ich hatte denen vor dem Seminar der Gemeindeleitung Wochen vorher Fragebogen geschickt zur Erarbeitung. Und diese Fragebögen hatten wir ausgewertet, und bei der Auswertung war schon deutlich sichtbar geworden, dass die Gemeinde etwa 50 Leute hatte, von denen sie überhaupt nicht wussten, die auch nicht mehr die Gemeindeveranstaltungen besuchten, aber mitgliedermäßig zu dieser Gemeinde gehörten. Aber man wusste weder, wie die im Glauben stehen, noch wie sie lebensmäßig leben und so weiter. All die Dinge waren unbekannt. Und man hat das immer schleifen lassen. Und jedes Jahr ist die Summe dieser Leute größer geworden. Mittlerweile hatten die so einen Klotz am Bein, dass die damit eigentlich nicht mehr vorankamen. Und der Mitgliederstand dieser Gemeinde ging ständig allmählich runter, obwohl sie ein wunderschönes neues Gemeindezentrum hatten, wunderschön einladend. Und dann haben wir drüber gearbeitet an diesem Wochenende und diese Zusammenhänge zum Beispiel auch herausgearbeitet, die ich jetzt nur in Kürze schildere. Und dann hat die Gemeindeleitung eine Arbeit bekommen. Das heißt, sie stand in der Entscheidung, wollen wir diese Arbeit aufgreifen oder nicht. Man kann es ihr ja nur empfehlen und sagen, ich sehe hier einen ganz wesentlichen Schwachpunkt. Seid ihr bereit, all diese Leute, diese 50 Leute, einen nach dem anderen, ihr könnt ja gar nicht auf Mal leisten, das hat so viele Jahre jetzt angestanden, das kann ich nicht in 4 Wochen alles aufarbeiten, aber seid ihr bereit anzufangen? Ja, sagten sie, wir sind bereit anzufangen, die alle zu besuchen. Und zu sehen, wo stehen sie geistig, können wir ihnen seelsorglich dienen oder sind diese Leute verschlossen und können wir ihnen nicht dienen. Und dann haben sie das treu und redlich gemacht und haben mir immer wieder, so alle paar Monate, einen Zwischenbericht gegeben. Und all denen, denen sie nicht dienen konnten, weil die Leute sich nicht dienen ließen seelsorglich, haben sie ausgeschlossen aus der Gemeinde, die Mitgliedschaft aufgehoben. Und siehe da, für jeden, der ausgeschlossen wurde, kamen 2 neue dazu. Es ging sofort los. Segenströme Gottes wurden wieder erschlossen. Es war frappierend zu sehen, wie Jesus sich dazu gestellt hat, weil sein Volk gehorsam wurde und das tat, was in der Heiligen Schrift gesagt ist. Ich führe das deswegen aus, weil ich glaube, es hat kaum eine Zeit gegeben, die dieses Thema so vernachlässigt hat wie unsere. Und es gibt kaum eine Zeit, wo es so schwer ist, es durchzusetzen. Man kriegt sofort gesagt, es ist lieblos, das zu tun, und es ist ungeduldig und. Ich spreche nicht dafür, wenn einer in Sünde gefallen ist, damit Sie mich nicht missverstehen, dass er sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen werden soll. Das ist was ganz anderes. Sondern dass ein intensives Bemühen einsetzen muss. Und wenn am Schluss dieses Prozesses nicht geholfen werden kann und er in der Sünde verharrt, muss der Ausschluss erfolgen. Dafür spreche ich. Und dafür stehe ich auch. Aber jetzt diese geistlichen Grundvoraussetzungen, die nehmen wir jetzt erstmal hin, und jetzt Strukturen und so weiter und Arbeitsformen für den Gemeindeaufbau. Wenn wir wirkliche, solide Gemeindearbeit tun wollen, neben diesen geistlichen Voraussetzungen, die jetzt nicht vollständig waren, und ich habe darauf auch keinen Wert gelegt, dass es jetzt vollständig sein musste, ich habe nur einige Dinge genannt. Ist es wichtig, dass Menschen, die Christen geworden sind, nicht sich allein überlassen bleiben, sondern dass es zu einer verantwortlichen Christusnachfolge kommt und zu einer Jüngerschaft kommt. Und wir müssen beim Gemeindeaufbau darauf achten, dass, wenn Christus in Menschen ist, im Zentrum des Personenkerns ist, dass dann eine Bewegung stattfindet. Dass einer, der Christ geworden ist, Präsenz zu erweisen hat in guten Werken. Der Glaube ohne Werke ist tot. Jakobusbrief macht uns das ja deutlich. Nicht die guten Werke retten. Das ist ein anderes Thema. Das ist nicht reformatorische Verkündigung. Ich würde lieber sagen biblische Verkündigung. Sondern der Glaube rettet, aber dem Glauben müssen auch die Werke folgen, die Frucht des Glaubens. Aber dann darf es nicht bei den guten Werken nur bleiben, es muss auch zu einer Proklamation durch gute Worte, das heißt durch Evangeliumsverkündigung, wir würden ein bisschen pietistisch geprägt sagen, durch Zeugnis geben kommen. Und dann treffen wir auf Menschen, die offen sind und die zu einer Entscheidung für Christus geführt werden können, andere nicht, jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht. Aber dann ist mit der Entscheidung ja lange nicht Ende, sondern Doppelpunkt. Und da muss es ja weitergehen. Da muss es zur Jüngerschaft kommen. Und da werde ich gleich einige Vorschläge machen, was wir tun können, um Menschen im Glauben zu fördern, dass Jüngerschaft entsteht. Und dann, womit sich heute gerade auch junge Menschen sehr schwer tun, ist ja die Verbindlichkeit. Irgendwo verbindlich eine Heimat, eine geistliche Heimat in der Gemeinde zu haben und zu sagen, das ist meine Gemeinde. Es gibt ja solche Leute, die immer alle nur lieben, aber keine konkret. Das soll es ja nicht nur im gemeindlichen Bereich geben, soll es auch in anderen Bereichen schon mal geben. Aber ich mache den Leuten immer klar, wenn du heiraten willst, dann suchst du dir, wenn du Mann bist, aus den Töchtern des Landes, wenn du Christ bist unter der Führung Gottes, eine aus und heiratest die. Und indem du die eine heiratest, verachtest du nicht die anderen, die du nicht geheiratet hast. Das kann nicht die logische Konsequenz sein, sondern die anderen sind auch liebe und nette Frauen in diesem Fall. Aber du hast eine geheiratet, dich für eine entschieden. So musst du auch bei den Gemeinden dich für eine Gemeinde, in der du deine Heimat hast, entscheiden und dort fest eingebunden sein, ohne eine andere Gemeinde, eine andere Denomination zu verachten, sondern die wollen wir auch lieben. Aber jeder braucht seine Familie, in der er zu Hause ist, auch im geistlichen Bereich. Ja, und dann, wenn dieser Kreislauf funktionieren soll, dann könnte es sehr hilfreich sein, dass wir jedem, der diese Entscheidung für Christus getroffen hat, um ihn zur Jüngerschaft zu führen, einen geistlichen Paten zur Seite stellen, vielleicht für eine nächste Zeit, die offen ist, nach hinten, das muss sich ergeben, und dass einer einen bestimmten begleitet über längere Zeit und mit ihm versucht, in die Bibel hineinzufinden und in das Gebetsleben, in die Gemeinde hineinzufinden. Und eine ganz wichtige Hilfe sind dabei Grundkurse des Glaubens. Sie haben ja einen, du hast ja mal einen geschrieben, ich glaube, den gibt es noch, Aufatmen.
Over.
Bitte?
Ist vorbei, gibt es nicht mehr.
Nein? Nee. Ausverkauft. Aufatmen, es gibt ja auch andere, wenn es den nicht mehr gibt, aber es gibt Grundkurse des Glaubens. Dann, bitte?
Kann man den nicht wieder neu auflegen? Kann man, ja. Thema für sich.
Ja, Aufatmen ist im vorübergehend zum Ausatmen geworden und jetzt kann es ja wieder aufatmen. Ja, Also Grundkurse des Glaubens. Der Glaube muss im Wort Gottes festgemacht werden. Da müssen wir den Leuten helfen. Und so wichtig Gottesdienste sind, aber die Gottesdienste allein können das nicht leisten. Das muss ergänzt werden. Und Gottes großer Heilsplan muss gesehen werden und das muss zur Anbetung des ewigen Gottes führen. Und ich denke, dass zur Jüngerschaft dann auch gehört, etwa der Kurs für persönliche Evangelisation. Wir führen immer wieder so ein, streuen wir ein, dass ein Kurs für persönliche Evangelisation angeboten wird in unsere Bibelabende, wo man sich einschreibt für einen überschaubaren Zeitraum von 6 bis 8 Wochen. Und dann macht man einen solchen Kurs mit praktischen Übungen und geht auch hinaus auf die Straße. Der Glaube muss nämlich auch von denen, die zum Glauben gekommen sind, wie man das so nennt, verbalisiert werden können. Und wir müssen ihnen helfen, auch gedanklich das so zu durchdringen und verstehen, dass sie das auch sagen können. Sonst sind die Leute derartig gehemmt, dass sie das schwer rüberbringen. Und da kann man ihnen helfen, zum Beispiel ihr persönliches Zeugnis, wie wir das nennen, obwohl ich das Wort Zeugnis nicht gerne wegen der Missverständlichkeit gebrauche. Ich brauche lieber das Bekenntnis. Denn Zeugnis hat nichts mit der Note 1 bis 6 oder 5 zu tun oder mit sonstigen Dingen, sondern es geht ja um das Bekenntnis. Die weltlichen Leute, wir müssen immer mit deren Gedanken denken und mit deren Ohren hören, die verstehen das Zeugnis ganz falsch, dieses Wort. Das verstehen wir intern richtig, aber sonst nicht. Ja, der Glaube muss ausgedrückt und verteidigt werden können, auch gegenüber Angriffen. Wir müssen uns einfach die Versuchungen einfach mal vorstellen. Die Leute kommen zum Glauben und dann kriegen sie Angriffe von vielen Seiten von ihren bisherigen Freunden und sind dann oft nicht in der Lage, sich zu verteidigen und auch den Glauben zu verteidigen in einer gesunden Weise. Und wir müssen ihnen helfen, dass sie das lernen, dass sie nicht allein gelassen sind. Dann einen Kurs über Glaubensschwierigkeiten und wie man sie überwinden kann. Auch ein Stück Kurs über Sekten und Irrlehren brauchen die Leute. Heute gibt es en masse Bewegungen, ständig gibt es ja neue. Das ist ja ganz schlimm. Informationen über Dienstmöglichkeiten und wie man seine Gaben einbringen kann und so weiter. Also das wäre das erste, Anleitung zu einer verantwortlichen Christusnachfolge. Es gibt viel gutes Material dazu. Wir benutzen das zur Zeit von dem Missionswerk Die Bruderhand. Da gibt es dieses neue Leben, Grundkurs 1 und Grundkurs 2. Dann haben wir noch ein eigenes Material, ein Stück entwickelt für Leute für 6 Abende, die so weit von draußen sind. Und sagen wir mal, die erstmal überhaupt über Glaubens- und Lebensfragen ins Gespräch kommen wollen. Aber da gibt es hier und da ja auch Material von bestimmten Leuten, das kann man sich anschauen. Dann Sammlung, das wäre der zweite Punkt zu den Arbeitsformen und Strukturen, Sammlung und Sendung der Christen in überschaubaren und verbindlichen Kleingruppen. Das ist ja heute ein weites Thema. Ich will zunächst mal diese Folie auflegen, damit keiner auf den Gedanken kommt, bei Gemeindeaufbau und bei Gemeindewachstum, bei dem Ausdruck hat man das viel mehr noch gehabt, ging es immer nur um Zahlen. Es geht auch um Zahlen. Übrigens, von Zahlen zu reden, ist ja nicht unbiblisch, nicht wahr? Schauen Sie sich mal im Alten Testament um, beim Volk Israel, vor der Wüstenwanderung, nach der Wüstenwanderung, Zahlen in Gruppierungen aufgeteilt, ganz klare Zahlen wieder. Schauen Sie sich mal in der Apostelgeschichte um, wie aus den 12 Aposteln die 120 geworden sind, wie aus den 120 am ersten Pfingsttag 3000 wurden, wie danach nochmal so viele 1000 Männer ohne Frauen und Kinder aufgezählt wurden und wie danach keine konkreten Zahlen, sondern nur noch summarische Zusammenfassungen in der Apostelgeschichte genannt werden. Die Zahl der Jünger wurde groß und wie diese Umschreibungen für Wachstum auch dort alle heißen mögen. Aber es geht ja mehr als um große Zahlen, dass da ein Riesenbaum wird, sondern zunächst einmal muss das Wurzelwerk ausgebildet werden im Gemeindebau. Die Lehre und die Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, um es mal an Apostelgeschichte 2, Vers 42 deutlich zu machen. Ja, und wenn dieses Wurzelwerk sich ausbildet, und zwar in einem gesunden Wachstumsverhältnis zu der Baumkrone. Baumkrone und Wurzelwerk, das muss immer ineinander greifen. Je größer die Baumkrone wird, je tiefer müssen die Wurzeln werden in einem gesunden, harmonischen Wachstumsprozess. Und dann kommt es zur Ausprägung geistlicher Frucht, zur Ausprägung geistlicher Gaben. Und dann gibt es darüber hinaus auch Menschen, die sich für Christus gewinnen lassen und in die Gemeinde hinein integriert werden. Und wenn dieser Integrationsprozess in der Gemeinde gelingen soll, dann müssen auch klare Strukturen im Gemeindeaufbau da sein. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich das im Blick auf unsere Gemeinde ein bisschen einflechten will, dann will ich jetzt hier mal so ein wenig die Struktur unserer Gemeinde darstellen, ganz kurz, ohne dass ich meine, das sei das einzig mögliche Gemeindemodell. Es gibt unterschiedliche Modelle, die aber auf gleichen Prinzipien basieren. Es gibt gewisse Prinzipien, die müssen überall vorhanden sein. Zum Beispiel, dass jede Gemeinde außer dem Gottesdienst eine Art von einem Kleingruppenmodell braucht, von dem ja heute sehr viel die Rede ist und überall geredet wird. Und diese Strukturen der Kleingruppenmodelle können unterschiedlich sein, unterschiedlich heißen. Und die möchte ich nicht alternativ gegenüberstellen und sagen, es gibt nur das eine oder das andere, es gibt auch Mischformen. Also der Gottesdienst. Möglichst nach allen Seiten für viele Fremde offen. Da fängt das Problem schon an, nicht wahr? Haben wir nur unsere eigenen Leute im Gottesdienst? Sind wir offen für andere? Wie gehen wir mit den Leuten um? Jeder Neue wird er wie ein exotisches Wesen, das sich zu uns verirrt hat, angestarrt. Oder was passiert mit den neuen Leuten? Die neuen Leute merken ja viel genauer, was bei uns abläuft, als unsere Leute selber und manchmal als wir selber. Ich will das am Beispiel deutlich machen. Da kommt ein Ehepaar zu uns in die Gemeinde und es war zuvor in einer anderen Gemeinde gewesen. Das heißt, es war zugezogen und hatte einen Besuch in einer anderen Gemeinde gemacht. Und ich lernte sie im Foyer, dieses Ehepaar im Foyer kennen und habe sie begrüßt, kannst du nicht, bekannt gemacht. Und ja, es hat uns heute ganz gut gefallen. Ja, ich sah, sind Sie zugezogen? Ja, wir sind zugezogen. Ja, und dann sagte ich, ich möchte Sie mal informieren über das, was es sonst noch an Gemeinden hier in der Gegend gibt. Sie wohnten im Vorort. Und dann sagte mir dieses Ehepaar, ja, in der und der Gemeinde waren wir letzten Sonntag. Da gehen wir nie mehr hin. Sagte ich, wieso? Sie waren einmal da und kommen gleich zu dem Urteil, da gehen wir nie mehr hin. Tja, nein, da gehen wir nie mehr hin. Ja, warum nicht? In der Gemeinde stimmt was nicht. Aber wir können Ihnen nicht sagen, was nicht. Nun kannte ich die Gemeinde zu dem Zeitpunkt sehr gut. Die Gemeinde war in viele interne Auseinandersetzungen verwickelt. Das hatten die aber an dem Sonntag nicht mitgekriegt. Was war passiert? Es ist im Prinzip etwas ganz Einfaches passiert. Wenn einer neu in einen solchen Kreis kommt, kommt übersensibel in einen Kreis. Der fährt alle Sensoren aus und der tastet das Feld in einer Sensibilität ab, wie wir, die wir seit Jahr und Tag da aus- und eingehen, das schon lange nicht mehr machen, das würden wir wahrscheinlich sogar gar nicht ertragen. Wir haben uns alle, so ein dickes Feld zugelegt mit der Zeit und gewisse Abwehrmechanismen entwickelt, um damit fertig zu werden. Ja, da gab es viele interne Auseinandersetzungen. Dieses Ehepaar hat einen Instinkt gehabt. Die wussten nichts, ich habe denen auch nichts gesagt, aber ich habe sofort gewusst, woran es liegt. Es gibt Gemeindewachstumsanalysen und Untersuchungen in Gemeinden, wo diese Dinge, auch diese sogenannte nonverbale Kommunikation in einer Gemeinde einfach nicht da ist, weil sie unterbrochen ist durch viele interne Schwierigkeiten. Und das empfinden Neue immer viel stärker als andere. Interessante Geschichte. Das wäre jetzt noch ein Thema. Ich würde am liebsten mal im Gottesdienst stehen bleiben und sagen, der Gottesdienst fängt vor dem Gottesdienst an. Nicht wahr, wenn wir irgendwo am Eingang die Leute begrüßen oder ein Foyer haben oder wie das Ding auch immer gebaut ist, wo wir uns versammeln. Das sind vielleicht Sachen, die dort passieren, wenn sich da ein Neuer verirrt. Da stehen ein paar Leute von uns zusammen. Lieber Bruder so und so, liebe Schwester so und so, guten Tag Herr so und so. Da haben wir die Leute schon sortiert im Vorfeld. Da haben wir den ersten Stoß vor dem Bug schon gegeben. Wollten das gar nicht, aber wir merken es gar nicht. Das heißt, wir haben die in der Anrede schon sortiert. Und das geht dann weiter. Das setzt sich fort bis auf die Anreden auf der Kanzel. Liebe Geschwister und Freunde, haben wir schon wieder sortiert. Typisch pietistisch. Schlimm finde ich das. Finde ich ganz schlimm. Haben wir nicht so viel Liebe zu den Menschen, dass wir uns mehr überlegen könnten, dass wir integrierende Formulierungen gebrauchen? Wenn Sie schon mit Lieben operieren wollen, ich weiß gar nicht, ob wir das tun sollten, weiß gar nicht, ob die Leute immer so lieb sind, wie wir die anreden. Ja, ich vermeide meistens jede Anrede und sage, ich heiße Sie alle herzlich willkommen, freue mich, dass Sie alle da sind und da sind die Gemeindeglieder und die anderen alle gemeint, ich sortiere nicht. Ich meine, dass dieses Schubladendenken weg müsste von uns. Zum Beispiel die freien evangelischen Gemeinden, jede Gruppierung hat ja solche, wie soll ich sagen, Traditionen entwickelt. Bei uns sagt man immer Bruder so und so. Und Frau so und so. Bei den Baptisten sagt man Bruder so und so und Schwester so und so. Da wird auch nicht nur gebrüdert, da wird auch geschwestert. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber ist egal.
Wir haben auch drei.
Ihr habt drei. Ja, ja. Drei Formulierungen. Ja. Und an der Stelle verstehen Sie, wenn die Leute, fremde Leute kommen, sensibilisiert kommen, und das fällt so sensibel abtasten, was dort vorgeht in den Leuten. Wir müssen viel sensibler werden, oder? Das ist ja auch ein berühmtes Phänomen, dass manchmal sich einer ein bisschen frühzeitig verirrt in unsere Häuser und dann sind noch nicht viele unserer Leute da und der setzt sich dort irgendwo in der Mitte hin. Ich habe einen Kollegen, der ist so im Reisedienst viele Jahre tätig gewesen. Und dann hatte er seine Frau sehr häufig als Testperson mitgenommen für die Gemeinden. Und er war sehr bekannt, aber seine Frau nicht. Und dann ist er meistens eine halbe Stunde vorher in der Gemeinde angekommen. Und dann hat sich die Frau mitten in den Saal gesetzt, um zu sehen, was die Gemeinde mit so einer unbekannten Person macht. Und dann ist es sehr häufig vorgekommen, dass alle Plätze besetzt waren, und wenn es gar nicht mehr ging, auch jemand sich neben die Frau setzen musste zum Schluss. Obwohl ich nicht den Eindruck hatte, dass es so ein Schreckgespenst gewesen wäre, dass man sich neben die nicht hätte setzen können, sondern ich meine, es wäre ganz anders gewesen. Ja, gut. Das hat mir wieder gezeigt, wie introvertiert wir oft in unserem Blick und Denken sein können. Wir müssen auf den Außenstehenden konzentriert sein. Und dann müssen wir bei den Formulierungen in der Predigt genauso immer denken, bei den Vorbereitungen schon denken, wie hört ein Mensch, der nicht unsere Traditionen kennt, der die Bibel nicht kennt, kann der mich verstehen? Und das heißt, ich muss selber in der persönlichen Evangelisation, wo es Möglichkeiten gibt für mich auf der Straße oder von Haus zu Haus mit solchen Leuten aus dem säkularen Bereich in Kontakt sein, um ihr Denken zu verstehen, ihren Sprachgebrauch zu verstehen, sonst kann ich sie nicht erreichen. Ich muss immer wieder diese Übersetzungsarbeit in meinen Vorbereitungen, in meinen Darbietungen leisten. Und dann der Gottesdienst ist mit dem Gottesdienst nicht zu Ende. Da klucken die Gläubigen doch anschließend mit sich zusammen in den Gruppen und der Neue steht isoliert irgendwo rum. Ist das ganz fremd für Sie, oder? Das Phänomen? Ja, ich komme in sehr viele Gemeinden und sehe, was abläuft. Und ich spreche aus Erfahrung. Und an der Stelle, wenn wir hier nicht sensibel werden, können wir alle unsere Aktionen mehr oder weniger vergessen, sage ich. Das fängt gar nicht mit den großen Dingen an, den großen Programmen. Das sind oft vielmehr diese kleinen Dinge der Liebe, die geschehen oder nicht geschehen. Und wir können so mit uns beschäftigt sein und keiner tut eigentlich und will etwas Böses, aber wir haben die anderen nicht im Blick und nicht im Denken. Und das merken die. Achtet mal drauf. Und dann diese Geschichte, die ich heute Morgen sagte, dass die Gläubigen so anständige Leute sind, immer den Saal von hinten füllen. Es gibt einen Teil neuer Leute, die kommen immer zu spät. Es gibt welche, die kommen sehr früh, das ist die eine Seite. Und es gibt welche, die kommen immer zu spät. Und die müssen an Spießrouten laufen, an allen anderen vorbei. Die kriegen ja die Ehrenplätze vorne. Aber das machen sie nicht lange. Das ist denen so unangenehm, ihr könnt euch drauf verlassen, die Leute bleiben mit der Zeit weg. Und das ist ganz, ganz schwierig an dieser Stelle. Man muss ja, wenn man die Bilder von, nicht die, die Bücher von Willow Creek zum Beispiel liest, ich will jetzt nicht über Willow Creek sprechen und dazu sonstige Kommentare abgeben, aber es ist sehr interessant, wenn man zum Beispiel von dem einen leitenden Mitarbeiter liest, wie der zum ersten Mal eingeladen wurde in die Gemeinde dort. Seine Frau ging da schon eine Zeit hin. Und die inzwischen gewonnenen Freunde der Frau waren nun an ihm, dem Mann dieser Frau, dran, er solle auch mal mitgehen. Und was das für eine Hemmschwelle für ihn, der im öffentlichen Leben gewohnt war zu stehen, war, einmal eine neue, für ihn nicht bekannte Gemeinde zu besuchen, beschreibt er. Und dann wollten die natürlich gut und sagten, du brauchst noch nicht mal mit deinem eigenen Auto zu fahren, wir holen dich ab und nehmen dich mit unserem Auto mit. Und er beschreibt, das war eine Horrorvorstellung, auf die mit dem Fahren angewiesen zu sein. Er musste mit seinem eigenen Auto dahin fahren, das musste je nachdem, was passiert, als Fluchtauto draußen bereitstehen, um schnell reinspringen und abfahren zu können. Versteht ihr, den säkularen Menschen müssen wir mehr verstehen. Das ist sehr interessant geschrieben in diesem Buch, da kann man viele Aha-Erlebnisse haben, wenn man das liest. Mehr auf diese Leute zugehen. So, jetzt wollte ich über unseren Gemeindeaufbau ein wenig weiter sagen. Wir haben es so, dass wir einen gemeinsamen Bibelabend haben, GBS, Gemeindebibelschule, oder wie es neuerdings heißt, seit 1. Januar Treffpunkt Bibel. Und wir kommen erst in dem Forum zusammen, wo wir eine halbe Stunde gemeinsames Programm mit Lob und Anbetung machen und mit Kurzberichten und so weiter. Und dann gehen wir in die Gruppen, angezeigt durch diese kleinen gestrichelten Linien, auseinander, um dann in kleinen Gruppen Bibelarbeit zu machen. Ja.
Wie viele Leute seid ihr denn?
Ja, die hier so zusammenkommen, vielleicht an so einem Abend in dieser Woche, 300.
Okay, im äußeren Kreis?
Im äußeren Kreis sind es 1000 bis 1100.
Okay,
das ist verständlich geworden. Ja, und wir haben aber eine Vielzahl von Kleingruppensystemen. Wir fassen die nicht alle in diesem zusammen, das werde ich gleich noch bringen, das kommt gleich mit den nächsten Gruppen. Ja, und dann machen wir hier Bibelarbeit und gleichzeitig Grundkurs des Glaubens und diese Sonderseminare, in die man sich einträgt, damit die Leute im Vorfeld und nachher sich schon begegnen, kennenlernen und damit die Übergänge von einer Gruppe zur anderen fließend werden. Und dass es dort leichter wird, von einer Gruppe zur anderen zu gehen und dass man den Leuten schon öfter begegnet ist. Dann die nächste Kleingruppenstruktur, die wir haben, sind die sogenannten Diakonate. Das sind die Hausgebetskreise in den geografischen Bezirken. Davon werde ich gleich noch einiges sagen. Ich habe auch ein Papier, lasse eins hier, über die Diakonate mitgebracht, wie das aufgebaut ist, wie das biblisch begründet wird und so weiter. Das will ich aber jetzt nicht im Einzelnen erläutern, das würde jetzt zu weit führen. Aber diese Kreise sind geografische Bezirke mit einem gewählten Diakon. Man trifft sich in Hausgebetskreisen und steht füreinander ein in Nöten und Schwierigkeiten, integriert auch neue, organisiert Fahrmöglichkeiten zur Gemeinde. Und wenn jemand krank ist, sind die mit verantwortlich für den, der krank ist, oder für den Haushalt oder für solche Dinge, dass auch gegenseitige Hilfeleistungen möglich werden. Und dann kommen die Vielzahlen, da stehen nur ein paar hier, der Gruppen in der Gemeinde. Und die haben zum großen Teil nochmal ein eigenes Kleingruppensystem. Das kennen Sie aber auch, dass zum Beispiel wir haben eine große Jungschar, die auch erst im Forum zusammenkommt und nach einer halben, dreiviertel Stunde Forum dann in die vielen Kleingruppen auseinandergeht. In der Jugend haben wir sogenannte Families. Nachdem man das Forum gehabt hat, treffen die sich in ihren Families. Das sind so überschaubare Gruppen von vielleicht 8 bis 14 Leuten. Dasselbe haben wir im Kreis junger Erwachsener. Die nennen das Tischgruppen. Die können immer wachsen, so wie sie wollen, aber es sind überall so Tischgruppen aufgestellt mit Tischverantwortlichen und Stellvertretern, Co-Leiter, sodass die wieder ihre überschaubaren Kreise haben. Und so könnte ich jetzt noch einiges andere sagen. Mütterkreise haben das ähnlich und so weiter. Das ist nur ein Modell, wie wir es machen. Das will ich jetzt gar nicht als das Modell hinstellen, das andere unbedingt machen sollen. Ich will nur sagen, den Sonntagsgottesdienst mit nach allen Seiten ausnutzen und offen sein, sollten alle haben und haben sich ja alle. Und dann muss eine wie geartete, auch immer wie geartete Kleingruppenstruktur da sein. Man kann das auch in Hauskreisen machen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das eine oder das andere hat, das wäre nochmal ein extra Thema. Aber eine Kleingruppenstruktur brauchen wir. Ja.
Noch eine Frage. Bibelabende, meine Bibelabende, sind die, das sind so die Abende, wo ich sage, da wird so Richtung angegeben, ne?
Ja.
Dann wäre das ja auf jeden Fall Bereiche, die unbedingt notwendig sind. Es sei denn, es kommt doch in die jeweilige Kleingruppe rein.
Ja, wir gehen auch in die Kleingruppen rein, zum Beispiel mit dem, was dann wichtig ist, über die Diakone und so weiter. Oder auch über die Gruppenleiter in diese anderen Gruppen. Das einfachere Modell, das nicht so weit gefächert ist wie das unsere, wäre jetzt, dass man hier eine Reihe Kreise rausnimmt. Meinetwegen würde diesen ganzen Diakonatskreis rausnehmen und würde das zu einem gemeinsamen Kreis von Hauskreisen machen. Das wäre ein einfacheres Modell, als wir das haben. Die Vor- und Nachteile könnte man jetzt drüber sprechen. Wenn Sie nachher was zu fragen wollen, kann ich gerne was zu sagen. Wir haben uns natürlich überlegt, warum wir es so machen. Aber das wollte ich jetzt mal nicht begründen, wollte das nur mal im Einzelnen darstellen. Und wenn ich jetzt nochmal diese Diakonate, um das an der Gruppenstruktur nochmal deutlich zu machen, herausgreife, dann will ich das einmal klar machen an dieser Struktur. Die Gemeinde, Mitgliederversammlung wählt die Gemeindeleitung, die Ältesten der Gemeinde. Und ein Ältester ist wieder seinerseits für zwei Diakone verantwortlich, um sie zu betreuen. Und die Diakone haben einen überschaubaren Kreis von Mitgliedern zu betreuen, geografisch gesehen. Und die haben wieder die Kontakte zu den Nichtchristen. Und so ist das im Prinzip aufgebaut, ganz einfach, wenn ich Sie jetzt total verwirren soll. Dann lege ich Ihnen noch eine Grafik auf, aber ich bitte vorher schon um Entschuldigung. Ja, wir haben verschiedene Bereiche, Arbeitsbereiche in der Gemeinde. Da ist dann hier der Gesamtleitungsbereich, dann die Diakonate, dann junge Menschen, dann Seelsorge und Lebenshilfe, dann Musik und Gesang. Dann Evangelisation und Mission oder dann die Ausländerarbeit. Wir haben eine simultane Übersetzungsanlage für 6 Sprachen. In 6 Sprachen übersetzen wir all die Gottesdienste. Und das ist ein ganzer Arbeitsbereich für sich. Die ganze Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, dann den Bereich der Technik, der Haus- und Liegenschaften und dann, was haben wir hier? Die Küche ist ja auch ganz wichtig. Finanzen sind manchmal auch ein bisschen wichtig und die Buchhandlung und solche Sachen. Sie merken schon, wenn das sauber aufgeteilt ist, ist das gar kein Problem. Wenn jeder an seiner Stelle seinen Teil tut, ist er nicht überlastet und die Zuordnungen, das machen diese kleinen Striche deutlich, wenn die auch geklärt sind, dass man weiß, wer für wen mit Verantwortung trägt, ist das gar nicht das große Problem. Ich habe ja so das immer gehört, als ich Klavier spielen lernte und Schwierigkeiten hatte, das zu lernen, hat man mir immer wieder einen kleinen Spruch gesagt, der sollte mir das leicht machen. Klavier spielen wäre so einfach, den richtigen Finger zur richtigen Zeit auf der richtigen Taste, mehr wäre das nicht. Und so ist es auch hier wahrscheinlich. Ja, jetzt komme ich aber zu einem weiteren Punkt. Das haben Sie schon richtig erkannt. Freiräume im Gemeindeprogramm schaffen. Zeitliche Freiräume. Entzerrung des Gemeindeprogramms nennen wir das. Deswegen habe ich eben gesagt, auf die berechtigte Rückfrage, auf gar keinen Fall alle in allen Gruppen. Das geht ja gar nicht. Dann wären wir nur intern beschäftigt. Nein, das darf noch nicht einmal sein, sondern diese Vielfalt der Gruppen deckt eine Vielfalt von Bedürfnissen ab und rüstet die Leute zu, nach außen zu gehen. Und normal haben wir folgende Richtlinie. Mindestens sollte immer nach einem Tag in der Gemeinde ein freier Abend sein. Wenigstens. Also das heißt, dass aller zweite Abend nicht von der Gemeinde direkt beansprucht wird. Mindestens. Höchstens sollte einer in der Woche dreimal in der Gemeinde sein. Ich kenne die Programme, da gibt es alles Mögliche. Und kleine Gemeinden neigen dazu, sich von größeren Programmen abzugucken und sie zu kopieren und sind restlos damit überfordert. Warum? Weil sie dann zum Beispiel Chöre bilden, die größeren Gemeinden mit extra Leuten besetzt werden können, die können sie nur mit Doppelungen besetzen. Da haben sie dann im Posaunenchor einen gemischten Chor und da müssen dieselben Männer im Posaunenchor und Frauen sind ja heute auch im Posaunenchor und umgedreht sein und da haben sie schon zwei Abende weg. So geht das schon los. Das heißt, ich bin viel in kleinen Gemeinden unterwegs, ich habe im Bereich der Inlandmission verantwortlich mitgearbeitet und habe immer gesagt, macht den Fehler nicht, guckt euch die Programme an, aber kopiert sie nicht von großen Gemeinden. Ihr müsst sehen, wie euer Mitarbeiterpotenzial aussieht und mit dem müsst ihr arbeiten. Und wenn ihr es nur von den anderen abguckt und kopieren wollt, überfordert ihr die Mitarbeiter und dann wird die Gemeinde zu einem Karussell und das immer Treue und Redlichkeiten. Wir drehen uns nur im eigenen Kreis und schmoren im eigenen Saft. Wir müssen zeitliche Freiräume haben. Die Leute müssen Leute zu sich nach Hause einladen können und Freundschaften schließen mit Nichtchristen. Und wenn wir die im Gemeindeprogramm so eingespannt haben mit allen möglichen, sind die gar nicht mehr in der Lage. Die müssen immer noch mal irgendwo ein bisschen ausatmen, aber sie atmen nur aus von den Belastungen aus den eigenen Kreisen und haben die anderen nicht gewonnen. Entzerrung des Gemeindeprogramms. Ich habe mit Gemeinden Analysen gemacht und wir haben überlegt, was muss gestrichen werden. Ich kann euch sagen, das ist eine harte Arbeit. Jeder hält aber zäh an seiner Arbeit fest und sagt, meine ist die wichtige. Um nicht zu sagen, die wichtigste. Chöre begraben ist schwierig, aber manchmal notwendig. Wenn ich das so locker dahin sage, weiß ich genau, wem ich mich aussetze. Die können sehr zäh sein. Sagt mal einem Posaunenchor, du bist jetzt mal nicht so wichtig, gebt euch auf. Wenn wir der Meinung sind, dass der gemischte Chor, in dem die Männer des Posaunenchores auch sind, die größere Priorität haben muss. Und die Beerdigungsansprachen für einen zugrunde gehenden Kreis in einer Gemeinde zu halten, ist eins von den schwierigsten Aufgaben, kann ich euch nur sagen. Und an der Stelle müssen wir aber konkret werden. Ich bin fest überzeugt, wir brauchen zeitliche Freiräume im Gemeindeprogramm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Termine sich überstürzen. Und dass man nicht zum Atmen kommt, dann kommen wir garantiert nicht zum Evangelisieren. Da geht es immer weg. Das fällt immer hinten runter. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Gemeinde nicht wächst. Dem Teufel ist gelungen, uns in lauter frommen Aktionen festzuhalten, ohne dass wir an die wirkliche Front des Evangeliums kommen. Und damit bin ich bei einem weiteren Problem. Freundschaftliche Kontakte zu Nichtchristen herstellen. Wenn ein Mensch kein Christ ist, bewegt er sich hier unten an der Pyramide und hat viele Kontakte zu Nichtchristen. Wenn er ab und zu einen Gottesdienst besucht, wandert er an der Pyramide hoch. Und seine Kontakte zu Nichtchristen nehmen schon ein Stück ab. Und eines Tages hoffentlich bekehrt er sich und tritt dann verbindlich in diesen Raum der Gemeinde ein. Und das ist ganz klar, ist auch notwendig, dass es einen Beziehungsaufbau mit anderen Christen gibt. Ganz klar, ist nötig. Aber gleichzeitig hat er auch nur ein Potenzial an Kraft und Zeit zur Verfügung, wie vorher auch. Und vorher konnte er dieses Potenzial an Zeit und Kraft in die Kontakte zu Nichtchristen investieren. Nun gibt er immer mehr Potenzial ab an diese Kontakte zu den Christen und wandert, ohne dass ihm der Prozess meistens bewusst wird, immer mehr an dieser Pyramide hoch. Und man sagt, wenn hier nicht bewusst gegengesteuert wird, ist man nach 10 Jahren an der Spitze der Pyramide angekommen, hat kaum noch natürliche, freundschaftliche Kontakte zu Nichtchristen und jetzt kommt eine Evangelisation. Und jetzt versucht man in einem Gewaltakt die Pyramide umzudrehen und es läuft nicht und wundert sich, dass man unter sich ist. Und dass da kaum ein Fremder es wagt, in die Evangelisation den Fuß zu setzen. Warum? Weil die Leute sich mehr orientieren an Beziehungen als an Programmen und an Programmangeboten. Die Beziehungen sind tragfähiger, in der Regel von Ausnahmen abgesehen. Und wenn die Beziehungen zu Fremden nicht entstanden sind, tja, ist die Evangelisation zu einem großen Teil ein Schuss in den Ofen. Und dafür gibt es ja nur viele Beispiele, oder? Und viele Gemeinden seufzen ja unter diesem Sachverhalt. Und wenn man sich jetzt bei einer Analyse dabei entdeckt, dass wir das Problem in der Gemeinde weithin haben, dass viele hier hochgewandert sind, ich glaube, es gibt sehr viele Gemeinden im pietistischen Raum, wo wir hier hochgewandert sind und wir haben kaum noch Kontakte, natürlich Kontakte zu Nichtchristen und fragen, was soll ich denn jetzt machen? Dann würde ich jetzt zunächst mal ein Bild sagen, wir müssen uns erstmal klar werden über das, was passiert ist, klare Zustandsbeschreibung vornehmen. Dieser Sachverhalt muss klar werden. Uns muss klar werden, dass wir natürliche Beziehungen wieder aufbauen müssen, dass das notwendig ist. Wir brauchen Beziehungen zu Christen, damit wir uns nicht missverstehen. Ich brauche auch Gemeinschaft mit Christen, aber ich brauche beides. Und ich kann nicht assimiliert werden, nur in der Gemeinschaft der Christen, so dass ich dann keinen Raum mehr habe für die Nichtchristen. Und das unter einen Hut zu kriegen, ist eine Gratwanderung. Und ist auch nicht immer ganz einfach, muss man ja zugestehen. Und jetzt müssen wir, wenn wir hier oben uns irgendwo befinden, an dieser Pyramide runterwandern, Kontakte mit Nichtchristen wieder aufbauen lernen. Wie kann das geschehen? Ich will einige Erfahrungen weitergeben, die wir gemacht haben. Als uns dieser Sachverhalt vor Jahren bewusst wurde, haben wir angefangen zu fragen in der Gemeinde, in den Diakonaten, diesen geografischen Bezirken von Gemeindegliedern, wer hat einen größeren Garten, wo man ein Gartenfest veranstalten könnte? Gut, haben wir uns die Leute rausgesucht und dann haben wir Sommerprogramme entwickelt und haben gesagt, jetzt lädt jeder aus diesem geografischen Bezirk seine Nachbarn ein, zu denen er vielleicht schon ein bisschen Beziehung hat und wir feiern mal ein richtig schönes Fest. Am Sonntagnachmittag oder am Samstagnachmittag. Wir grillen miteinander, wir machen vielleicht einen kleinen Volkstanz und schwätzen miteinander und so weiter und so fort. Wie man so richtig was schön, die Kinder sind alle dabei, die Familien dürfen kommen. Richtig lockeres Fest. Und da wird man nicht evangelisiert direkt. Sondern wir müssen erstmal ein klein wenig Beziehungsaufbau betreiben. Denn die Menschen müssen uns so lieb sein, dass wir sehen können, dass sie überfordert sind, wenn wir sofort frontal evangelisieren. Es braucht Beziehungsaufbau bei vielen. Aber das alles muss aus einer echten Liebe Christi herauskommen. Und diese Dinge sind so toll gelaufen. Und wenn das 2-3 Mal geschehen ist, dass ihr mit Ungläubigen 6-8 Stunden verbracht habt und gegessen habt und gespielt habt, und das nochmal geschehen ist und vielleicht ein drittes Mal bei jemand anders, wenn der auch einen Garten hatte, dann war so viel Beziehung schon oft da. Wenn dann eine Evangelisation kam, dann hatten die mindestens 3 persönliche Ansprechpartner, die sie eingeladen haben von den verschiedenen Seiten, ohne dass die sich abgesprochen hatten. Die konnten eigentlich gar nicht mehr sagen, da gehe ich nicht hin. Die mussten eigentlich schon kommen aus lauter Freundschaft, die entstanden war. Und dann haben wir gesagt, was machen wir im Winter? Im Winter kann man schlecht Gartenfeste machen. Aber im Winter könnte man sich zum Beispiel gegenseitig Urlaubsbilder zeigen. Wäre doch eine Möglichkeit. Zu sagen, du warst doch auf Teneriffa, zeig mir doch mal deine Bilder. Bitten aussprechen ist vielleicht noch hilfreicher als Angebote machen. und schlägt vielleicht eher die Brücke zu dem anderen. Aber es muss ein echtes Interesse sein. Ich sage immer, nicht ein gestelltes Interesse. Und das interessiert mich doch. Wenn ich teilnehme an dem anderen und eine Beziehung suche, dann interessiert mich doch, wie er seinen Urlaub verbracht hat. Und dann nehmen wir an, der zeigt mir seine Bilder und ich lade den ein, was weiß ich. Ich war der, letzten Sommer war ich dort in der Sächsischen Schweiz. Nicht so weit gewesen, sondern in der Sächsischen Schweiz. Aber es gibt schöne Ecken dort, wer sie kennt, der wird das bestätigen können, in der Sächsischen Schweiz. Und dann nimmt man die Leute rück ein und vielleicht noch ein anderes Gemeindeehepaar oder ein paar Leute dazu, dass sie die auch kennenlernen. Und die sagen mit einmal, wir waren aber dort oben, ja, was weiß ich, da oben, wo die Sonne nur noch wenig scheint. Und wir würden euch mal einen Abend einladen, dort die Bilder anzuschauen. Wer der interessiert, trinken ein schönes Glas Wein dazu, wenn wir nicht Blaukreuzler sind, dann dürfen wir es nicht machen. Ja, und so entstehen Beziehungen über diese natürlichen Ebenen. Und der Liebe sind keine Grenzen gesetzt. Kreativkreise in der Gemeinde, Bastelkreise sind eine großartige Möglichkeit. Heute sind die Mutter-Kind-Kreise ja ganz in, diese Spielkreise. Wie gestern rief mich eine junge Frau aus der Gemeinde an, können wir an dem und dem Abend für unseren Spielkreis einen Bastelabend machen, den Räumen, muss ja alles geplant werden mit den Räumen, sonst kommen sie alle auf einmal und das geht nur über einen Zentralkalender, sonst kann das nicht laufen. Ja, und dann sagt, ich freue mich, wenn er kommt. Ja, was habt ihr vor? Ja, wir wollen fremde Mütter einladen, die sonst überhaupt keine Beziehung haben, die wollen wir einen Abend zum Basteln einladen. Ist das schön, ne? Einfach einen Bastelabend machen mit ganz fremden Kreisen. Die Frühstückstreffen für Frauen sind eine großartige Möglichkeit seit Jahren, neuerdings ja für Männer, Promiskeepers und so weiter. Wandergruppen sind auch sehr schön. Wir haben eine Wandergruppe in der Gemeinde, die lädt immer wieder zum Mitwandern ein. Und beim Wandern kann man sich unheimlich schön kennenlernen. So ganz zwanglos geht man nebeneinander her und unterhält sich und setzt Schritt für Schritt und es geht eigentlich wunderbar. Ja, dazu wäre viel zu sagen, aber ich will zum Schluss ansetzen. Das fünfte wäre Einsatz der Christen unter Berücksichtigung ihrer natürlichen und geistlichen Gaben. Gemeindeaufbau ist da eigentlich ganz einfach. Ich will euch eine Formel sagen. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Mehr ist das nicht. Ist so schön, ne? Wie beim Klavierspielen. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Wir haben zum Beispiel Grundprinzipien für die Aufnahme in die Gemeinde, dass wir mit den Leuten versuchen zu erkennen bei den Vorgesprächen, wo ihre Gaben liegen, ihre natürlichen Gaben und ihre geistlichen Gaben, wenn man sie schon erkennen kann. Und gleichzeitig fragen, wo passen die Gaben in das Spektrum der Gemeindearbeiten rein, wo er ein Stück seine Gaben einbringen kann. Wir haben alle ein Grundgefühl nach Bedeutung, ein Grundbedürfnis nach Bedeutung. Das ist uns vom Schöpfer mitgegeben worden, auch als Christen behalten wir das. Und wir müssen auch dieses Grundbedürfnis sehen und abdecken, dass jeder seine Bedeutung im Aufbau der Gemeinde hat, ein Rädchen in diesem Getriebe ist. Ja, und dann auf Christen und Nichtchristen ausgerichtete Gottesdienste zu haben. Davon habe ich vorhin einiges gesagt, da verzichte ich jetzt drauf, mehr dazu zu sagen. Überlastete Mitarbeiter müssen unbedingt entlastet werden. Es ist nicht schlimmer, als wenn wir programmorientiert arbeiten und nicht gabenorientiert arbeiten. Es gibt viele Gemeinden, die haben ein Programm einmal installiert und das wird durchgezogen auf Gedeih und Verderb. Und wenn ein Begabter geht und kein Begabter da ist, Mitarbeiter werden Unbegabter eingesetzt und der tut es mit Seufzen und die ihn ertragen müssen, seufzen ebenfalls und alle seufzen. Das kann nichts werden. Was ist die Konsequenz? Wir haben solche Experimente alle durch. Wir haben Dinge auf Eis gelegt und haben gesagt, wir besetzen die nicht mit falschen Mitarbeitern und es gibt ja nur Ärger, wenn du die nachher absetzt. Wenn dann ein Begabterer da ist, haben wenige die Demut, das ohne Verärgerung zu tun und sich gefallen zu lassen. Und deswegen sage ich, das Ehrlichere ist zu sagen, wir haben keinen begabten Mitarbeiter für den Arbeitszweig, sondern der ruht jetzt und wir beten, bis Gott uns einen schenkt und zeigt und dann erst starten wir neu. Übergangsfristen kann es geben, wenn ich schon das Ende absehen kann, dass ich sage, dann verläuft sich nicht alles so schnell im Sand, sondern ich kann Übergangsfristen schaffen. Aber auf Dauer warne ich davor. Und das sind jetzt so einige Dinge zum Gemeindeaufbau. Ratschläge für Gemeindebauarbeiter, das waren sie nicht alle, aber einige.